Vor mehreren Wochen gab es in der Kirche des ewigen Gottes zwei besondere Ereignisse. Zwei Menschen hatten sich entschieden, sich taufen zu lassen und somit Teil des Leibes Jesu Christi zu werden. Als ich davon erfuhr, freute ich mich sehr darüber, und auch die Bibel sagt uns, dass jedes Mal, wenn ein solches Ereignis stattfindet, große Freude im Himmel ist, bei Gott und seinen heiligen Engeln. Was ist der Grund für diese Freude? Weil diese Menschen nach sorgfältiger Prüfung eine äußerst bedeutsame Entscheidung getroffen haben, eine unumkehrbare Entscheidung, ihren Lebensweg aktiv zu ändern, Jesus Christus nachzufolgen und sich mit voller Kraft und Hingabe für das Reich Gottes zu qualifizieren. Diese freudigen Geschehnisse haben mich dazu bewogen, heute einmal die Textstelle im Buch Matthäus näher zu untersuchen, die vom Taufen mit Feuer spricht. Und ich möchte erläutern, wie sie zu verstehen ist. Die Kurzpredigt trägt den Titel »Die Taufe mit Feuer«. Von welcher Textstelle spreche ich genau? Lesen wir sie einmal gemeinsam in Matthäus Kapitel 3 und Vers 11. Ich lese aus der Luther-Übersetzung von 1984, es sei denn, ich sage etwas anderes. Vers 11, Matthäus 3, Vers 11. »Ich taufe euch mit Wasser zur Buße«. Richtiger sollte es heißen, zur Umkehr, zur Reue oder zur Bekehrung. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Bevor ich auf die Taufe des Johannes zu sprechen komme, möchte ich zunächst einige Sätze zur Taufe ausführen, wie sie seit der Gründung der Kirche Gottes nach der Auferstehung Jesu Christi und somit auch heute noch vorgenommen wird. Ich möchte an dieser Stelle auf unsere kostenlose Broschüre »Die Taufe – Voraussetzung für das Heil« verweisen, die das Thema weitaus detaillierter bespricht, als ich es hier tun könnte. Was sind also die Voraussetzungen, um getauft zu werden, und wie wird die Taufe vollzogen? Zunächst muss man Gott gegenüber die vergangenen Sünden bereuen und auch bekennen, dass man eine fleischlich gesinnte Natur in sich trägt, die durch den Einfluss Satans und der von ihm beeinflussten Welt geprägt worden ist und die unbedingt überwunden werden muss. Als weitere Voraussetzung ist es erforderlich, an das Evangelium vom Reich Gottes und an den kommenden König dieses Reiches, Jesus Christus, zu glauben. Und letztlich bedarf es auch der festen Überzeugung dessen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, seine Göttlichkeit aufgab und als ein Mensch in diese Welt hineingeboren wurde, sodass er menschliches Leiden selbst erfahren und für unsere Sünden als sündenloses Opfer sterben konnte. Auf diese Weise hat er den Sold für uns alle bezahlt und uns vom zweiten, dem ewigen Tod, befreit, den wir uns verdient hätten. Wer all dies glaubt und versteht, der kann getauft werden. Doch er sollte zuvor die Kosten genau überschlagen haben, ob er tatsächlich willens ist, mit Gott einen Bund zu schließen. Denn bei der Taufe gibt er seinem Schöpfer ein aufrichtiges und überzeugtes Versprechen, ihm von nun an in allen Dingen gehorsam zu sein, die Gott von den Menschen in seinem Wort fordert. Gott beruft in dieser Jetztzeit nur einen sehr kleinen, auserwählten Teil der Menschheit zum Heil. Wer von den Berufen jedoch bereit ist, den Bund mit Gott einzugehen und ihn niemals bricht, den erwartet eine schier überwältigende Zukunft, eine Zukunft als ein Mitglied der Familie Gottes. So wunderbar diese Zukunft klingt, die uns durch Gottes Gnade angeboten wird, hätte ein Bruch dieses Bundes, den nur der Mensch herbeiführen kann, jedoch eine überaus tragische Folge, auf die ich noch eingehen werde. Sofern die Voraussetzungen vorliegen, vollzieht ein wahrer ordinierter Prediger Jesu Christi die Taufe. Er taucht den Täufling vollständig unter Wasser, wodurch der Tod und somit auch der Abschluss des früheren Lebens in Sünde versinnbildlicht wird. Nach dem Heraufholen aus diesem symbolischen Wassergrab betet der Diener Gottes zu Gott dem Vater, dass er den Heiligen Geist geben möge, und er legt der getauften Person dabei zusätzlich die Hände auf den Kopf. Gott gibt einem bekehrten Menschen nunmehr seinen Heiligen Geist, der ihn dazu befähigen würde, seinen neuen Lebensweg mit Gott zu gehen. Was hat es nun mit der Taufe auf sich, die Johannes durchführte? Erhielten die von ihm getauften Menschen auch den Heiligen Geist? Lesen wir einmal in Lukas Kapitel 1 und in den Versen 76 bis 79, was sein Vater Zacharias unter Inspiration Gottes von seinem gerade geborenen Sohn Johannes sagt und was er tun würde. Lukas Kapitel 1, angefangen in Vers 76. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heil gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf dem Weg des Friedens. Johannes war zweifellos ein großer Prophet Gottes. Er bereitete Jesus Christus den Weg und kündigte sein erstes Kommen hier auf Erden an. Seine Taufe mit Wasser war eine Taufe zur Reue, die keineswegs das Heil in Aussicht stellte. Und auch der Heilige Geist wurde hierdurch nicht gegeben. Johannes forderte vielmehr das Volk mit starken Worten auf, sich Gott zuzuwenden und ihm gegenüber ihre Sünden zu bekennen und natürlich zu bereuen. Sie mussten aufhören, das Falsche zu tun, sondern sie sollten das tun, was in den Augen Gottes das Richtige ist. Andernfalls würden sie das Heil niemals erlangen. Er verdeutlichte ihnen, dass eine Änderung in der Art und Weise, wie man denkt, bei ihnen stattfinden müsse, die dadurch zum Ausdruck gebracht wird, einen tätigen Gehorsam an den Tag zu legen, der dem Willen Gottes entspricht. Dieses innere Verlangen müsse bei ihnen vorhanden sein, und es war diese Grundeinstellung, die Johannes durch den Ausdruck guter Taten sehen wollte, als er am Jordan die Menschen taufte, die zu ihm kamen. Wie wir wissen, ließ selbst Christus sich von Johannes taufen, wenngleich er keinen Grund für Reue hatte, da er niemals sündigte. Doch er erklärte Johannes, dass dies erforderlich wäre, damit alle Gerechtigkeit erfüllt würde. Und Gerechtigkeit ist das Halten und Tun der Gebote Gottes. Das können Sie im 5. Mose Kapitel 6, Vers 25 nachlesen. Christus gab den Heiligen Geist den Mitgliedern seiner Kirche erst nach seiner Auferstehung. Doch was meinte Johannes nun, als er sagte, dass Christus auch mit Feuer taufen würde? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese Aussage verstanden werden kann. Kommen wir zur ersten. Das Feuer, von dem Johannes hier spricht, wird bereits im folgenden Vers 12 von Matthäus Kapitel 3 erneut beschrieben. Es ist das unauslöschliche Feuer, womit Christus die Spreu verbrennen würde, also den wertlosen Abfall, der beim Wurfeln des Getreides übrig bleibt. Von demselben unauslöschlichen Feuer lesen wir auch in Maleachi Kapitel 3 und in den Versen 19 bis 21. Schlagen wir diese Textstelle einmal auf und lesen sie gemeinsam. Maleachi Kapitel 3, die Verse 19 bis 21. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Vers 21. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Wie hier in Maleachi spricht Christus von demselben Ereignis in Offenbarung Kapitel 20 und in den Versen 14 bis 15, das den zweiten Tod derjenigen beschreibt, die nicht in das Reich Gottes eingehen werden. Er spricht von Menschen, die sich bekehrt und durch die richtige Taufe Gottes Heiligen Geist erlangt hatten. Doch sie wendeten sich mit der Zeit wieder von Gott ab und entwickelten tragischerweise eine reuelose, hasserfüllte und gottfeindliche Einstellung. Um es klar zu sagen, hier werden Menschen beschrieben, die die unvergebbare Sünde über sich gebracht hatten. Sie konnten nicht mehr bereuen, weil sie nicht mehr bereuen wollten. Der Heilige Geist würde ihnen von Gott wieder genommen werden und sowohl ihr Körper als auch ihr menschlicher Geist würden in diesem brennenden Ofen der dritten Auferstehung vollständig vernichtet werden. Keine Wurzel und kein Zweig würde bleiben, ausgelöscht. Doch mit dieser Textstelle sind nicht nur die Heiligen gemeint. Dasselbe Schicksal trifft auch auf die Menschen zu, die während des Millenniums als auch in der Zeitspanne des großen weißen Throngerichtes niemals zur Reue gelangen wollen. Ihre Taufe wäre wirkungslos und der Heilige Geist Gottes, der Unterpfand für das ewige Leben, würde niemals gegeben werden. Auch ihre Vernichtung wäre unausweichlich. Kommen wir nun zu der zweiten Möglichkeit, was das Taufen mit Feuer bedeuten kann. Jesus Christus erklärte seinen Jüngern unter anderem im Markus Kapitel 9 und die Verse 43 bis 48, wie man leben muss, um in das Reich Gottes eingehen zu können. Er machte ihnen mit aramäischen Redewendungen deutlich, dass sie aufhören müssten zu neiden und zu stehlen. Und wenn sie es nicht tun würden, würden sie in das höllische Feuer geworfen werden. Das ist die dritte Auferstehung zum ewigen Tod, von der ich gerade sprach. Im folgenden Vers 49 macht Christus jedoch eine sehr interessante Aussage und sagt, Zitat aus der Schlachterbibel 2000, denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Feuer, von dem er hier spricht, ist nicht das Feuer zum ewigen Tod, sondern vielmehr das Feuer all der Prüfungen, die wahre Christen zu Lebzeiten zu absolvieren haben, wenn sie versuchen, nach dem neuen Weg zu leben, zu dem sie berufen wurden. Diese Prüfungen sind zwingend notwendig und sie sollen uns aufzeigen, in welchen Bereichen wir uns schon durch die Leitung des Heiligen Geistes zum vollkommenen Charakter Gottes hin entwickelt haben und wo es noch einen Verbesserungsbedarf gibt. Unser Leben soll ein lebendiges Opfer auf dem Weg unserer Berufung werden. Und auf diesem Weg göttlicher Charakterbildung ist es unabdingbar, mit verschiedenen feurigen Prüfungen gewürzt oder geläutert zu werden. Wenn diese ausblieben und wir somit nicht erkennen würden, was noch in uns verändert werden muss, dann bliebe am Ende wohl nur das Feuer des ewigen Todes. Doch Salz hat neben der würzenden auch noch eine konservierende, eine bewahrende Eigenschaft. Und wir sollen diese bewahrende Eigenschaft in unserem Leben entwickeln. In all den Dingen, in denen wir bereits vollkommen geworden sind, sollen wir beständig leben und können dadurch auch einen Einfluss für den Frieden und das Gute haben, solange wir in dieser Welt sind. In etwas mehr als 6 Wochen begehen die getauften Mitglieder der Kirche Gottes das jährliche Passa, an dem an den Opfertod Jesu Christi gedacht wird. An diesem Abend wird daran erinnert, dass der Gottessohn bereit war, seine Göttlichkeit aufzugeben, um vollkommen ein Mensch aus Fleisch und Blut zu werden. Und er tat dies, um als ein sündenloses Opfer für die Erlösung der Menschheit sterben zu können. Und damit ist er für alle, die daran glauben, zum Weg des Heils geworden. Er war als Mensch vielen Situationen ausgesetzt, in denen er hätte sündigen können. Doch er blieb stark und standhaft und ist ihnen mit göttlicher Weisheit begegnet. Und er ließ sich durch den Geist Gottes, der in ihm war, leiten und baute auf die tiefe, innige Beziehung zu seinem göttlichen Vater. Doch auch er musste durch eine Vielzahl schwerer, feuriger Prüfungen gehen, in denen er nicht sündigen durfte. Besonders das beispiellose psychische und physische Leid zum Ende seines Lebens, welches mit Beginn der Passanacht begann und bis zu seinem Tode am Kreuz andauerte, waren dabei mit Abstand die schwersten. Nur eine einzige Sünde hätte gereicht und auch Christus hätte den ewigen Tod sterben müssen. Unser Herr hatte dies stets vor Augen und wusste, was für eine Bürde er zu tragen hatte. Doch er tat es aus Liebe zu uns allen. Besonders vor der jährlichen Passanacht sollten nicht nur die getauften Mitglieder rechtzeitig damit beginnen, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was Christus tatsächlich für uns persönlich und für die gesamte Menschheit getan hat, als er durch die Feuertaufe des Todes ging. Meditieren wir tiefgreifend darüber. Für mich persönlich ist es als Vorbereitung auf dieses Ereignis immer sehr hilfreich, besonders die zweite Hälfte unserer kostenlosen Broschüre Jesus Christus, ein großes Geheimnis, gemeinsam mit der Bibel erneut aufmerksam zu studieren, da sie auf die Ereignisse in der Passanacht im Besonderen eingeht. Nach unserer Taufe werden wir immer wieder mit vielerlei Prüfungen konfrontiert sein, die wir zu bestehen haben und die sich zum Teil wie Feuer anfühlen können, schmerzhaft, heiß und brennend. Doch sollten wir wissen, dass sie nur zu unserem Besten dienen und seien wir Gott dem Vater für jede feurige Prüfung, die er für uns bereithält, tief dankbar. Bemühen wir uns zudem, uns durch Erneuerung unseres Sinnes zu ändern, um prüfen zu können, was das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene ist. Und seien wir entschieden darauf bedacht, nachdem wir erleuchtet wurden, niemals abzufallen, niemals den Sohn Gottes abermals zu kreuzigen und niemals zum Spott zu machen. Und sündigen wir auch nicht mutwillig. Denn sollten wir das jemals tun, wartet nur noch das gierige und alles verzehrende Feuer auf uns.